Herzlich willkommen bei Feinhörig. Hier veröffentlichen wir immer wieder auch Inhalte, die nicht in der Gemeinschaft entstanden sind. In dieser Folge begleiten wir unsere Priorin Gerlind Amonschad zu einer Veranstaltung in Schorndorf. Die christliche Lebensgemeinschaft Roots hat dort ein Haus, in das sie junge Menschen einlädt, Lebenskrisen zu überwinden und den Sprung in ein stabiles und selbstständiges Leben zu machen. Genau wie die OJC sucht Roots nach Verbündeten. Und wer könnte da besser sein als die Offensive junger Christen mit ihrem erklärten Auftrag, eine junge Generation positiv zu prägen? Bei der Veranstaltung mit dem Thema Allein unter vielen geht es um ein Thema, das meine Generation, aber auch unsere ganze Gesellschaft intensiv beschäftigt: um Einsamkeit. Einen Einstiegsimpuls hält Psychologe und Pastor Marlene Watling. Er begleitet die Roots-Gemeinschaft seit einigen Jahren als Mentor.
Ich heiße Marlene Watling, ich komme ursprünglich aus Heidelberg und wohne jetzt seit einem Jahr am Bodensee in Salem. Und ich habe drei P's in meinem Leben. Ich habe Psychologie studiert, Personaler in Firmen, Großkonzernen und bin Pastor, habe in Heidelberg eine Kirche gegründet und geleitet. Und jetzt starte ich eine neue am Bodensee. Allein unter vielen, ich darf euch ein paar Gedanken mitgeben für die nächsten Minuten zu dem Thema. Und ich habe drei Kinder, die jüngste ist 19, die haben alles Haus verlassen, wohnen alle im spanischen Ausland. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist, aber sie kommen zu Besuch ab und zu. Und über Weihnachten waren unter anderem unsere Tochter da, die jetzt in Barcelona lebt. Und wir haben Filme geschaut zusammen. War schön, sie war in Filmstimmung irgendwie, wollte sich erholen und Film war angesagt. Und dann haben wir The King's Speech geschaut an einem Abend. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Oscar-Film über einen stotternden Königsnachfolger, der irgendwie 1930 englischer König wird. Sein Vater dankt ab. Er ist eigentlich der jüngere Bruder, aber der ältere Bruder ist ein bisschen ein Playboy und da nicht geeignet, Vorstand auch der Kirche zu sein, unter anderen Dingen. Und dann muss er übernehmen, aber er stottert. Und eigentlich will er es nicht, aber er meint es echt ernst und muss quasi in diesem Film lernen, eine Ansprache zu machen. Vor allem, weil damals der Zweite Weltkrieg ausbricht, Deutschland greift England an und er muss dem Volk Hoffnung und Richtung geben. Aber er kann nicht reden. Und der Film geht darum, wie er dann mit einem Psychologen arbeitet und irgendwie diese Rede hinbekommt und dem Volk Hoffnung bekommt. Ich musste immer während dem Film mal wieder stoppen, weil meine Tochter hatte Fragen. Unter anderem, ist das eigentlich echt? Und ist das die Elisabeth, die da genannt wird? Ist das dann die, die später Königin wird? Ja, ist sie. Also die war damals klein. Wer ist eigentlich Churchill? Muss ich ihr das erklären? Und so weiter. Dann haben wir viel geredet über historische Entwicklungen. Und danach ging es weiter. Sie hat mich dann Zeug gefragt über den Zweiten Weltkrieg, wo ich dankbar war, dass ich es in der Schule echt oft durchgemacht habe, sodass ich ihr noch ein paar Dinge erklären konnte. Aber es hat dazu geführt, dass wir am nächsten Tag einen Churchill-Film geschaut haben. Die dunkelste Stunde, auch ein Oscar-Gewinner, über Winston Churchill, andere Schauspieler, aber ein bisschen Historie. Und was da eigentlich passiert ist, ist, dass wir ein bisschen Leben geteilt haben und uns über Dinge unterhalten haben, die wichtig sind. Ich habe Ende des letzten Jahres einen Philosophen kennengelernt. Jemand hat mir ein Büchchen zugeschoben von Byung-Chul Han. Es ist ein koreanischer Professor für Philosophie an der TU in Berlin und hat eine interessante Geschichte. Er ist in Südkorea aufgewachsen. Seine Eltern wollten, dass er Maschinenbauer oder Arzt wird. Er wollte Philosophie machen, also ist er nach Deutschland gegangen, weil die Eltern dachten, alle in Deutschland studieren Maschinenbau. Er hat ihnen dann nicht gesagt, dass er katholische Theologie studiert in Freiburg, hat es gemacht und wurde Philosoph und ist einer der Rockstars in der Philosophie-Szene, was eigentlich überhaupt nichts heißt, weil da kennt man eh niemand. Ich kannte ihn auch nicht, aber er ist eine große Nummer und ab und zu treffe ich mal Leute. Tobi Feix hat gerade drüber gepostet über ihn und so weiter. Und wenn Philosophen gut drauf sind, dann legen sie den Finger auf den Puls oder können Dinge beobachten und benennen, die sehr treffend sind. Vielleicht wie die Propheten im Alten Testament dem Volk helfen, was ist eigentlich gerade los. Und Byung-Chul Han hat ein Büchlein, ein Buch heißt The Burnout Society. Wir leben in einer Zeit, wo fast alle Burnout haben, wo alle so ein bisschen in Schieflage sind. Egal, wen du fragst, wie war die Woche? Puh, viel. Und es geht schon 14-Jährigen so und es geht uns allen so. Und Byung-Chul Han sagt, das passiert deswegen, weil wir nicht mehr so Erfahrung haben wie ich mit meiner Tochter. Nämlich früher, als du Filme geschaut hast, da musst du dich vorbereiten, da war das eine Gemeinschaftserfahrung. Bei uns kam gerade Schwarz-Weiß-Fernseher auf Farbfernseher, als ich ein Kind war. Und in den 80ern, da musstest du 20.15 Uhr, kam ab und zu mal was Gescheites. Und die meiste Zeit kam nichts. Du hattest nur drei Programme, eigentlich nur zwei. Ab und zu musst du dich verabreden, heute Abend kommt was Gutes. Neben Wetten, das kam dann ab und zu ein Film und da hat man sich echt drauf gefreut. Und wenn der Film kam, dann hat man am nächsten Tag in der Schule drüber geredet. hat gesagt, oh, König der Löwen haben wir gestern geschaut, hast du gesehen, wie das und so. Und dann hat man das gemeinsam verarbeitet. Es war eine kommunale Erfahrung. Und heutzutage mit dem Streamen schaust du halt König der Löwen, wenn du gerade König der Löwen-Vibe spürst in deinem Leben. Aber niemand anders spürt es, wenn du das hast. Außer es wird mal zum Trend oder zum Meme, dann schon. Aber ansonsten macht jeder sein eigenes Ding, wann immer er es eigen hat. Und manchmal schaust du Filme und du kannst dich nicht einigen mit deiner Familie, auf was du schaust. Und jeder schaut halt was Eigenes. Und danach kommst du zusammen, fragst kurz, wie es war. Und jeder macht halt. Und Hahn nennt das, wir erleben Zeitkonfetti. Wir haben ganz viele Erfahrungen, wir entertainen uns, wir machen Erfahrungen und so weiter, aber alles fliegt so ein bisschen durch die Luft und wir erleben immer weniger in Gemeinschaft, immer weniger miteinander. Selbst die Fußballspiele sind so rapide, eins am anderen, jede Liga und so weiter, jeder driftet so ein bisschen in sein eigenes. Und wir haben ganz viel Information, wir haben vielleicht auch viele gemeinsame Erfahrungen, aber nicht mehr gleichzeitig und deswegen driftet jeder in seine Isolation ein bisschen ab und wird sein eigenes. Und Hahn nennt das quasi den Verlust an einer gemeinsamen Erfahrung, an einer gemeinsamen Narrative, sagt er, das ist die Krankheit unserer heutigen Zeit. Wir sind nicht mehr eingebettet, wir sind viel beschäftigt, umgeben von Menschen, aber im Inneren allein. Wir leben unser eigenes Ding und ab und zu finden wir mal Leute, mit denen wir einen gewissen Lebensweg teilen, wo wir eine gewisse Narrative gemeinsam haben, aber ganz oft verlieren wir uns. Wir leben in einer VUCA-Welt. VUCA steht für vulnerable, also verletzlich, uncertain, also man weiß nie ganz genau, was ist, chaotic, so ein bisschen durcheinander und ambiguous, man weiß nie ganz genau, was passiert. Also ein bisschen wie der Verkehr in Indien, so ist unser Lebensgefühl. Und ich war diese Woche mit jemandem, der meinte so, hey, was mich am meisten nervt mit Trump ist so, du weißt nie, mit welchen Nachrichten du aufwachst. Jetzt will er das Land und dann schmeißt er den wieder raus und dann bringen sie da jemanden um und weiß der Geier und dann fallen hier die Jobs weg, weil er irgendwelche Zölle in Mexiko hat und das beeinflusst das. Das ist wie, du lebst in einem Erdbebengebiet und dauernd wackelt die Welt ein bisschen. Die alten Sicherheiten sind nicht mehr so da. Und wir müssen uns neu sortieren und gleichzeitig alle anderen sortieren sich auch und wir sind ein Ticken alleine. Deswegen sind wir so ein bisschen in einer Krise, dass wir alle viele Menschen treffen, vielleicht auch viele Kontakte haben, vielleicht Follower oder Friends auf irgendeiner Plattform. Und trotzdem so die Buddies, die Leute, die uns wirklich kennen, die sind rar, die sind ein großes Geschenk. Wir sind ja hier in einer Kirche, in einem Café einer Kirche. Ich war hier vor anderthalb Jahren mal, als es gerade aufgemacht hat. Und dann darf ich kurz die Jahreslosung zitieren. Gott macht alles neu. Das ist ein Spruch aus der Offenbarung, dem vorletzten Kapitel der Bibel. In der Bibel gibt es 1189 Kapitel. Bisschen wie eine Serie mit ganz vielen Büchern und Abfolgen. Und am Schluss kommt dieser Vers, wo Gott zu den Menschen kommt und sagt, ich mache alles neu. Und das ist eine große Hoffnung, weil wie ein Gebäude hier hat Gott die Welt gemacht und hat sich Gutes damit vorgestellt und hat gedacht, da lege ich mein Meisterwerk hin. Und mit dem ersten Tag, wo die Leute drin waren, ging es ein bisschen in Schieflage. Die Kanalisation hat nicht so funktioniert, das Dach hat getropft, irgendwie die eine Tür hat nicht so funktioniert, die Welt war in Schieflage von Anfang an. Und dann zum Schluss kommt er selber und wird bei den Menschen wohnen, zieht mit ein und sagt, Gott macht alles neu. Und das ist das zweite Mal in der Bibel, wo dieser Vers vorkommt. Das kommt am Ende der Geschichte vor, nämlich als Vollendung, dass das, was er vorhatte, nämlich diese Welt auf die Spur zu bringen, wirklich hinbringt. Es kommt auch in der Mitte vor, im Prophet Jesaja, Jesaja 43, Vers 19. Da heißt es, siehe, ich mache alles neu. Ich bahne Wege in der Wüste. Und in diesem Kapitel 43 ist noch vorhergesagt, dass es eines Tages passieren wird. Und das Kapitel 43 fängt damit an, hey, wenn du durchs Feuer gehst, dann wirst du nicht verbrennen. Wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ertrinken. Fürchte dich nicht, ich mache alles neu. Also in der Mitte unserer Niederungen, in der Mitte unserer Niederlagen, in der Mitte unserer Enttäuschung ist diese Zusage, dass Gott alles neu macht. Und der Faktor ist, Gott macht es. Das ist die Hoffnung, dass unsere Hoffnung von außen kommt und nicht von innen. Wir haben hier kein Weltverbesserungsprojekt, wir müssen nicht durch die VUCA-Welt nur durchnavigieren, sondern wir dürfen uns einlassen auf Gott, der zu uns kommt. Und er macht was. Er gibt nicht nur Inspiration, er gibt dir nicht nur Anweisungen, sondern er selber wird aktiv, er ist ein Macher. Wenn Gott eine Businesskarte hätte, dann würde draufstehen, Weltenerschaffer und Restaurateur. Er macht die Welt und er macht alles neu, immer wieder. Und diese Idee ist, was uns antreibt als Christen, uns immer wieder zu verschenken in Situationen, die hoffnungslos sind. In Situationen, die ein bisschen in Schieflage gekommen sind. Weil er ein Erneuerer ist, sind wir kleine Erneuerer. Und wo wir hinkommen, haben wir einen Auftrag, mit zu erneuern, viel im Sozialen. Und deswegen mag ich Roots, mag ich diesen Ansatz, Leute, die sich verschenken an andere, ihnen zu helfen, wieder auf die Spur zu finden, ihnen zu helfen, wieder Hoffnung im Leben zu finden, ihnen helfen, wieder Schritte zu fassen. Und ich denke, als gläubige Menschen haben wir diesen Schatz, dass wir uns immer auf andere einstellen dürfen. Auch wir haben unsere Begrenzungen, wir können nicht allen helfen, wir können nicht in jeder Not mitspielen, aber in ein paar dürfen wir uns verschenken. Und das finde ich total toll, dass er das macht. Und die Schönheit des christlichen Glaubens ist eine Antwort, vor allem wenn die Welt in Schieflage ist. Wenn die Welt unter permanenten Burnout liegt, dann haben wir vielleicht einen Teil der Antwort und können helfen. Und diese Schönheit des Glaubens wird auch in 100 Jahren noch die Antwort sein für die Menschen. In 100 Jahren werden vielleicht Roboter unseren Haushalt machen und wir werden ganz andere Dinge erleben. In 200 Jahren leben vielleicht manche von uns auf dem Mars, also nicht wir mehr. Außer die Medizin macht totale Fortschritte. Aber unsere Kinder und Kindeskinder, und da wird es auch Probleme geben. Und sie werden Jesaja lesen und Hoffnung drin finden, Gott macht alles neu. Er kommt zu uns, er erneuert uns und erlaubt uns dann, uns zu verschenken. Und das möchte ich euch gerne mitgeben als Perspektive, egal wie der Wind uns manchmal ins Gesicht bläst, egal wie die Welt manchmal wackelt, egal wie das einzelne Leben manchmal wackelt. Wir haben Faktor X, den andere nicht ganz so haben. Wir haben einen Draht zu Gott und denken, dass er uns wirklich helfen kann. Und wenn wir ihn einladen, dann passiert was in unserem Leben und dann darüber hinaus in ganz vielen Leben. Und deswegen bin ich Fan von Roots und denke, wir sollten sie alle anfeuern und ihnen alles Gute wünschen und sagen, mögen noch mehr solche Orte entstehen.
Auf diesen sehr interessanten Einstiegsimpuls folgt eine Podiumsdiskussion. Die Teilnehmenden stellen sich gleich selbst vor. Moderiert wird die Runde von Joshua Senk, dem Leiter von Roots.
Lass uns drüber sprechen, über das Thema. Allein unter vielen. Man hat das super schon herausgearbeitet. Auch der Change auch irgendwo in der Gesellschaft. Die Individualisierung, die Einsamkeit. Ich habe ja auch ein paar Schlagzeilen mal aus den Nachrichten herausgeholt. Zum einen schreibt der Phoenix, die Pandemie der Einsamkeit. Oder Zukunftsinstitut schreibt, das Monster der Moderne, Doppelpunkt Einsamkeit. Oder 2024, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, die schreiben, Einsamkeit, und es hat mich überrascht, besonders Jüngere fühlen sich zunehmend einsam. Und die sagen, jeder Dritte unter 30 Jahren fühlt sich einsam. Und das finde ich schon besorgniserregend, ehrlich gesagt. Und deswegen denke ich mir, dieses Thema ist wirklich relevant. Wir müssen Lösungen finden, wie wir damit umgehen. Und ich finde, da haben wir als Christen eigentlich ja was zu liefern. Aber irgendwo klemmt es ja, sage ich mal. Deswegen müssen wir heute drüber sprechen. Wir starten mit einer kleinen Kennenlernrunde, nochmal Einstiegsrunde. Wir fangen, Marlin, dich kennen wir jetzt sehr gut. Deswegen müssen wir das nicht mehr machen. Wir fangen bei den Damen an, vielleicht bei dir, Celine. Wer bist du? Was machst du so? Und inwiefern hat das Thema mit dir zu tun?
Also ich bin fachliche Leitung bei Videri e.V. Wir sind auch eine Einrichtung, die ja einfach Menschen unterstützt, wo Menschen wohnen können, die traumatisiert sind, schwer traumatisiert sind, bieten dort dann auch Traumabegleitung an. Ansonsten arbeite ich noch als Ausbildnerin von Traumatherapeuten, also Traumafachberatern und Traumapädagogen und eben als Supervisorin in anderen Einrichtungen. Und ich merke, mich berührt das Thema, glaube ich, tagtäglich, weil ich glaube, wir Menschen sehnen uns einfach zutiefst nach Gemeinschaft, nach dem, dass jemand anderes uns liebevoll ansieht, mit unserer Verletzlichkeit, mit dem, wo es halt auch mal scheiße läuft und dass da jemand irgendwie wohlwollend mit uns ist. Und ich glaube, wenn wir anfangen, da liebevolle Schutzräume zu bauen, und ich glaube, das ist mein Herzensanliegen, wo Begegnung stattfinden kann, da kann Veränderung passieren. Und von dem her, danke für die Einladung und schön heute Abend zu so einem coolen Thema dabei zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Gelind, fahr du gerne fort.
Genau, ich gehöre zu einer Lebensgemeinschaft, wie der Joscha schon gesagt hat. Wir sind evangelisch, katholisch, freikirchlich. Wir sind Alte und Junge, Verheiratete und Ledige, also ein bunter Haufen. Was uns verbindet, ist, dass wir Glaube und Leben miteinander teilen wollen. Also wir leben zusammen und wir laden vor allem junge Menschen ein, mit uns zu leben. Unser Auftrag ist, jungen Menschen in Christus Heimat, Freundschaft und Richtung zu geben. Und dafür haben wir verschiedene Formate.
Super, danke. Philipp, möchtest du noch?
Ja, genau. Also, man hat ja schon gehört, aus welchem Kontext ich komme. Ich bin einer der Geschäftsführer der Bäckerei Schulze. Wir haben 200 Mitarbeiter und unsere Aufgabe ist es, ganz klar, Jesus zu bekennen und unseren Mitarbeitern und dadurch natürlich auch Herzen zu erreichen oder Jesus in unserem Leben den Raum zu geben, damit wir Mitarbeiter, insbesondere das Thema natürlich Vereinsamung, ja, bei jungen Menschen beobachten wir das sehr bei uns in der Firma, dass das ein starkes Thema ist und wollen da halt mit unserer kleinen christlichen Gemeinschaft, die wir haben, bei uns im Kreis von Betern dann natürlich was bewirken.
Vielen Dank euch. Celine, vielleicht die erste Frage an dich. Ich habe gedacht, du bist dafür prädestiniert als Traumatherapeutin, Pädagogin. Was ist Einsamkeit eigentlich?
Gute Frage. Ich glaube, das Spannende ist, es ist erstmal ein schmerzhaftes Gefühl. Und ich glaube, da ist vielleicht auch nochmal spannend, wo jeder für sich selber mal überlegen kann, wie fühlt sich denn das schmerzhafte Gefühl für mich an Einsamkeit? Ist es eher eine Leere? Ist es eher eine Traurigkeit, die in mir entsteht? Und vor allen Dingen ist Einsamkeit dann erlebt, wenn das Beziehungserleben, was ich mir wünsche, abweicht von dem, wie ich es erlebe im Moment. Ich finde es ganz spannend. Es gibt dann unterschiedliche Möglichkeiten, Einsamkeit nochmal genauer hinzugucken. Da gibt es die emotionale Einsamkeit. Also erlebe ich mit meinem Gegenüber die Tiefe, die Nähe, die ich mir wünsche. Habe ich intime Beziehungen? Dann gibt es die soziale Einsamkeit. Habe ich denn verschiedene Freundschaften? Habe ich verschiedene Menschen, die mit mir unterwegs sind? Das Gefühl, ich bin nicht alleine auf meinem Lebensweg. Und dann gibt es aber auch noch so eine kollektive Einsamkeit. Das ist, wenn ich überhaupt gar nicht eine Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe habe, habe ich so das Gefühl, ich gehöre dazu, so generell auf der Welt. Und vielleicht, und ich meine, das berührt mich immer wieder, ist eben dieser tiefe Bindungsschmerz. Das ist nochmal eine andere Form von Einsamkeit, aber ich finde es doch wichtig zu erwähnen, weil einfach Bindungsschmerz oft eben mit tiefer Einsamkeit einhergeht, was oft als tiefster Schmerz überhaupt beschrieben wird. Dieser Schmerz, wenn nie so dieses tiefe Gebundensein erlebt worden ist, was einfach auch sehr, sehr schmerzhaft ist, wenn Kontakt sowohl Angst ist und gleichzeitig das größte Risiko. Genau, vielleicht soweit.
Das tiefe Gebundensein, hast du gesagt. Wo erlebt man das in der Regel?
Das Spannende ist ja, wir hatten es ja auch heute schon mit den Wurzeln. Wenn Kinder zur Welt kommen, dann ist die erste Person, die das Baby anguckt, ist die Mutter. So, das heißt, ne, wir haben dann Bezugspersonen. Durch die Mutter erkennt das Kind, wer es ist und erlebt dieses Gefühl von, ah, das bin ich und ich gehöre erstmal nur zur Mama und das ist meine Mama. Also da entsteht dieses tiefe Gebundensein schon ganz, ganz, ganz früh. Mhm. Aber wenn das eben nicht der Fall ist und eben da die Bindungsperson nicht da ist, dann ist es ne, tatsächlich so, dass dieser Bindungsschmerz oder dieses Nicht-Gebunden-Sein ja einfach oft viel nach sich zieht.
Mhm. Ja. Wo nehmen wir das ganz offensichtlich in unserer Gesellschaft wahr? Ich gebe es gerne in die Runde. Wo nehmen wir das wahr, dass diese Einsamkeit, auch dieser Bindungsschmerz vielleicht, ich kann mich nicht binden, ich will es gar nicht zulassen, ich bin lieber allein unterwegs oder ich bin allein unter vielen, ich bin vielleicht in einer Gruppe drin, aber bin gar nicht verbunden mit den anderen.
Ja, ich wollte eigentlich ganz kurz dazu was sagen, wie wir das erlebt haben, mit versuchen, unsere Mitarbeiter, insbesondere die, die einsam sind, zu erreichen. Wir bekommen es natürlich hautnah oft mit. Zum einen, weil sie sich uns ein Stück weit offenbaren, weil man vielleicht dann auch zwangsweise die finanziellen Probleme mitbekommt und so. Und dann bei jungen Menschen insbesondere, wenn dann oft das Elternhaus nicht mehr passt und sowas, bekommen wir schon mit. Vor 12 Jahren circa haben wir innerhalb unseres Betriebes einen Bibelkreis oder eine kleine Gemeinde gegründet. Ja, und es geht ja schon darum, wie kann eine christliche Gemeinschaft diese Menschen erreichen. Und mussten dann durch die Schule Gottes, wir sind damit gescheitert, ja. Wir haben zwar eine Gemeinde, einen kleinen Kreis für uns gehabt, ja, und haben da auch fleißig am Wort gearbeitet und haben dabei gar nicht gemerkt als christliche Gemeinschaft, dass wir in einer Bubble sind und die Mitarbeiter um uns herum, die wir eigentlich dann erreichen wollen, ja, gemerkt haben, hey, was ist das für ein Kreis genau und was machen die da eigentlich und ist denn das jetzt so, ist das der erlauchte Kreis, der Chef so quasi, ja, und waren so mit uns selber beschäftigt, sogar so weit gegangen, dass wer hat die meiste Erkenntnis, einfach das, dass wir gar nicht reflektieren konnten, wie wirken wir in unserem Unternehmen als Gemeinschaft, als christliche Gemeinschaft, was haben wir für eine Außenwirkung und wie können wir die dann erreichen. Es ging wirklich nach unten los, wir mussten richtig durch die Schule Gottes und durften dann erkennen, dass wir uns da verändern müssen und haben das Ganze sozusagen eigentlich mehr oder weniger abgeblasen, weil jeder hat seine Gemeinde, jeder hat seinen Hauskreis und sind jetzt nur noch in Anführungszeichen, wir sind die Beter. Ja, also wir haben die Themen der Mitarbeiter auf dem Tisch, soweit es natürlich auch zulässt, möglich ist, dass das uns offenbart wird, teilweise können wir natürlich auch nicht im Detail, aber wir beten explizit jede Woche für jeden Mitarbeiter, wo wir wissen, der ist einsam, der hat die Herausforderung. Und auf einmal öffnet uns Gott Türen, wo wirklich Jesus dann in das Leben reinspricht, wo wir helfen dürfen, sei es finanziell, sei es durch Besuche, sei es durch Einladung, wie auch immer, durch Freundschaften, die entstehen. So ist unser Gang, wie die christliche Gemeinschaft innerhalb unserer Firma da sein kann, durch dieses Gebet, ja, dadurch, dass wir uns verändern lassen, das Ganze Jesus-zentriert ist, ja, und so, und dann wurden Türen für uns geöffnet.
Danke für deine Offenheit, Philipp. Gellin, du möchtest...
Ich glaube, dass es im Grunde immer um drei Fragen geht, die jeder Mensch beantworten muss in seinem Leben. Und da kannst du einen Teenager fragen, du kannst mich fragen und du kannst auch jemand noch älteren fragen. Es geht um die Frage, wer bin ich? Die Frage nach der Identität. Und es geht um die Frage, wo gehöre ich hin? Wo ist mein Platz? Das ist die Frage der Verbundenheit, der Zugehörigkeit. Und es geht um die Frage, was ist mein Beitrag in dieser Welt? Und es ist die Frage nach dem Sinn. Und ich glaube, dass wir das in dieser Zeit noch dringender beantworten müssen, weil viele Dinge nicht mehr vorgegeben sind. Du hast von der Konfetti-Gesellschaft, von der VUCA World gesprochen. Und das ist das, was die jungen Leute total existenziell erleben. Wenn sie zu uns kommen zum Beispiel, dann kommen die als ganz taffe 18-, 19-Jährige, so frisch von der Schule oder frisch von der Ausbildung, haben unglaublich viele Skills drauf, mit Social Media und so weiter, da schlackere ich mit den Ohren. Und dann aber nach einer Weile in unserer Gemeinschaft merken sie, das ist ein sicherer Ort, da darf ich einfach sein, da muss ich nicht zuerst leisten, und dann bricht auf einmal was auf in ihnen. Und sie merken auf einmal, ich bin ja überhaupt nicht okay, ich bin ja überhaupt nicht so heil, wie ich dachte. Ich brauche ja ganz dringend diese Heimat oder diese Verbundenheit oder diese Beziehungsfähigkeit zu anderen. Und das ist dann der Ort, wo man wirklich dran arbeiten kann, wenn man mal ein paar Monate Zeit hat. Ich merke es zum Beispiel auch bei jungen Leuten, wenn sie dann nach dem Jahr sich entscheiden sollen für einen Beruf oder für eine Ausbildung. Es ist anders als noch vor 20 Jahren, wie viel zigtausend Studiengänge oder Ausbildungsmöglichkeiten es gibt. Und es kann beängstigend sein, aber wenn man mit den Menschen immer wieder zu diesen drei Fragen zurückkommt, was ist denn deine Identität und wo ist denn deine Zugehörigkeit und was ist denn der Sinn deines Lebens, dann kann es auf einmal wieder einfacher werden, oder? Weil das sind so die Basics. Und das kann Gemeinschaft eben rauslocken aus den Menschen. Diese Reibung, die hat unglaublich viel Potenzial. Wir haben auch so einen Spruch von Paul Schütz, ist der heißt, der andere steht mir in Wirklichkeit nicht im Weg, sondern ist der Engel am Rande des Abgrunds, der mich hindert, aus der Realität hinaus in die Illusion zu treiben. Ich für mich allein kann mir meine Welt basteln, wie sie mir gefällt. Aber sobald ich in Beziehung mit anderen gehe, dann merke ich, oh, ich müsste an mir arbeiten, oder da gibt es noch Luft nach oben.
Marni, wie lebst du das als Gründer, Pastor?
Mir fällt auf, dass für junge Leute die Fülle der Welt beängstigend ist. Also viele sind weniger so, ich muss mein Ding machen, sondern eher abwartend. Klar, man macht schon Dinge, aber man will sich nicht festlegen. Und eine Ermutigung fällt mir gerade ein. Ich glaube, junge Leute sind super interessiert daran, von der Erfahrung von Älteren zu profitieren. Also wenn du über 50 bist, dann öffne dein Leben, teil vor allem auch deine Niederlagen und lass Leute dran teilhaben. Ich war mal in einer Firma, da haben wir so Führungsentwicklung gemacht und so ein Zeug für junge Leute, Nachwuchsleute, die irgendwie so schon Potenzial hatten. Und dann habe ich dem Chef gesagt, hier, Stefan, teil mal dein, was du gelernt hast über 20 Minuten, ne? Bisschen deine Lektionenrede und bau zwei Niederlagen ein, die du hattest. Ja? Also zwei echte so Täler. Ne? Und das hat er gemacht und das hat dich so berührt, das hat ihn am meisten gegeben, ne? Weil es Orientierung gegeben hat, weil es real war. Ich war jetzt gerade in der Kirche, da waren auch viele Leute, die schon lange im Glauben stehen, die schon viel Lebenserfahrung haben. Und das ist ein ganz normaler, guter Mechanismus, wenn man vor Ort ist, wenn man teilt, die schon ein bisschen Lebenserfahrung haben, mit denen, die suchen nach, was hält im Leben, nicht vorgeben oder nicht irgendwas irgendwie, genau so musst du es machen, sondern einfach anbieten als Reflexionsrahmen, ab und zu mal da sein, wenn es eng wird, wenn eine Krise ist. Ich glaube, das ist ein Riesenschatz, den wir als Christen haben, den wir total unterschätzen. Meine Kinder haben ja so ein bisschen eingebautes Fernweh. Mein Sohn hat dann in Kuala Lumpur studiert, in Malaysia, ist da hingegangen. Und nach 3 Wochen war er mit irgendwelchen Leuten auf einer Gemeindefreizeit. Hat irgendwie seine Kirche und die so, hey, cool, und komm mit. Und dann waren sie in Laos irgendwie auf einer Gemeindefreizeit und haben sich als Männer da übers Leben unterhalten. Und er hat einen Einblick in eine Kultur, in Lebenserfahrung, da wäre er so nie rangekommen. Alle seine anderen Buddies, die studiert haben, die sind dann ins Fitnessstudio gegangen und die sind auf Partys gegangen. Ja? Aber in Heidelberg, in unserer Gemeinde, wir haben das auch immer wieder erlebt, Leute aus aller Welt. Und da wird dieser Kontrast besonders deutlich, was für einen Schatz wir haben durch die Gastfreundschaft, durch wir sind geübt da drin, auch als Christen unsere Schwächen zu teilen oder Dinge offen zu legen. Und das ist was, was wir anbieten können. Im richtigen Kontext natürlich, aber gerade Ermutigung. Wenn du schon eine Niederlage erlebt hast, das ist Gold für andere.
Vielleicht nochmal bei dem Thema Einsamkeit zu bleiben, was ja ein Phänomen ist, ich lese vor. Was ist die große Krankheit unserer Zeit? Nicht Covid. Corona füttert allerdings ein Monster, das die gesamte menschliche Zivilisation befallen hat. Man könnte es hyperzivilisatorische Einsamkeit nennen. Ein Syndrom, das wir erst langsam zu entschlüsseln beginnen und das über die Zukunft der menschlichen Kultur entscheidet. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber es beschäftigt uns. Und um das vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, was sind die Folgen von Einsamkeit? Celine, du hast ja bestimmt viele auch Beispiele in deinem Praxiserfahrung. Was sind Folgen von Einsamkeit?
Also ich glaube, das, was mich einfach sehr berührt, ist dieser eigene Kampf darum. Dieses, ne, wir hatten es gerade schon über diese Fragen, wer bin ich? Ne, wozu bin ich auf dieser Welt? Und ich glaube, wir beantworten ja diese Fragen immer dann, wenn wir ein Gegenüber haben, das mit uns mitentdeckt. Wenn wir in einem Raum sind, wo jemand mit mir ist, wo ich merke, ah, die bist du. Oder wo man zugesprochen bekommt, hey, das kannst du. Und da ist noch Wachstumspotenzial, um es mal positiv auszudrücken. Da sind wir schon bei Martin Buber. Es braucht es du, damit wir wissen, wer wir sind. Und wenn wir kein Du mehr erleben, das uns spiegelt mit all dem, wo wir unsere Schwächen haben, wir hatten es gerade schon, auch den Schatz da drin, wo wir uns verletzlich zeigen, dann geht so viel verloren. Und ich glaube, deshalb braucht es so dringend wieder Räume, wo wir verletzlich auftauchen und auch einladen, dass man mich selber sieht mit all dem halt, was ist. Und natürlich ist die Frage, ne, wir schützen uns irgendwie alle. Und ich glaube, der Punkt ist nur der, kann ich erkennen, wo es sicher genug ist, dass ich auftauchen kann als die, die ich bin? Und wie können wir vielleicht auch als Gesellschaft da wieder zu beitragen, dass wir Räume bauen, die sicher genug sind, wo der andere geachtet wird, wo der andere wertgeschätzt wird und auch eingeladen wird zur Ehrlichkeit? Weil ich glaube, das, was eine Folge auch ist von Einsamkeit oder vielleicht auch von all den Vorstellungen, die so kursieren, wie man so zu sein hat, schafft so eine Hürde, ehrlich zu werden. Und ich glaube, das ist, was ich viel erlebe, dass es Ehrlichkeit erstmal braucht zu dem, ja, da fühle ich mich einsam, da fühle ich mich leer, da fühle ich mich, als ob ich gar nichts kann, da fühle ich mich inkompetent. Also ne, da, so dieses Ehrlichwerden wieder und dann da drin erkannt zu werden und dann bleibt jemand mit mir in meiner Scheiße. So, und dann zu erleben, ah, krass, es ist ja doch nicht nur schlimm, sondern es ist ja auch, ah, die bin ich ja auch, ah, das kann ich auch. Und dann entsteht wieder was Neues. Aber ich glaube, eine Folge ist, dass wir nicht ehrlich sind. Ich habe ein bisschen mehr.
Ja, ja, genau. Ich hätte noch was Interessantes. Chronische Einsamkeit hat gesundheitliche Folgen. Man ist auffälliger für Sucht. Man isoliert sich sozial mehr, wie du es schon auch jetzt gesagt hast. Und, das finde ich auch interessant, möglicherweise politisch oder religiös versucht, sich mehr zu radikalisieren.
Ja. Also was ich halt merke ist, also das nehme ich oft für Traumapädagogik-Inhalte, das nennt sich BEEPS. Das ist ne, dieses, ich suche eine Antwort auf meinen Bindungsschmerz. Und wo finde ich den? Diese Suche, wenn wir hören, Bindungsschmerz ist der tiefst erlebte Schmerz, den es überhaupt gibt. Ein Schmerz, der nicht aushaltbar ist. Wenn ich mir Bindungsschmerz beschreiben lasse von Klienten, sind krass makabere Bilder da vor Augen. Und der will nicht gefühlt werden. Das heißt, lieber ich trinke Alkohol, lieber ich habe viel Sex, lieber ich mache keine Ahnung was. Hauptsache, ich fühle diesen heftigen Schmerz nicht. Und BEEPS steht für Behavior, dann Doppel-E, einmal, das ist alles Englisch, ich kann es ja mal auf Deutsch machen, ne, wo wir ne, über Personen, über Substanzen, über Effects, also ne, wo erlebe ich mich, dann spüre ich mich mehr und Events und welche Aktivitäten kann ich tun, damit ich irgendwie Adrenalin spüre, ist besser, als dass ich Bindungsschmerz fühle.
Darf ich da nachfragen? Ja. Bindungsschmerz ist ja schon echt ein tiefes Level. So, wenn ich die meisten hier anschaue, sind wir nicht Therapeuten und nicht Experten mit Bindungsschmerzen. Was können wir beitragen?
Ich glaube, das, was ich schon mal ein bisschen versucht habe zu sagen, ich glaube, diese sicheren Räume, wirklich Räume zu bauen, wo ich wirklich bereit bin zuzuhören und da zu bleiben als Gegenüber. Weil das, was oft erlebt wurde, ist, dass wenn ich aufgetaucht bin, also nehmen wir mal jetzt einen Klienten, der dann eher Vernachlässigung erlebt hat oder der Missbrauch erlebt hat oder der erlebt hat, dass Kontakt gefährlich ist, die rechnen nicht damit, dass jemand mit dabei bleibt in all den Verletzlichkeiten, in all dem, wo es halt nicht gut läuft. Und ich glaube, wenn wir Menschen sind, die da bleiben, und ich meine, da ist natürlich schon cool, wir haben Gott, der sagt, hey, ich bin der, der da ist, der bleibt da. Aber dass wir auch bereit sind, zuzuhören, ehrlich zu sein, präsent zu sein, nachzufragen, interessiert zu sein. Ich glaube, also das macht schon ganz viel.
Nicht mal nur zum Kaffee einladen, sondern gleich eine Serie draus machen. Ne?
Ich glaube, es reicht vielleicht manchmal schon, einen Kaffee trinken, wo jemand wirklich interessiert ist und wirklich nachfragt, hey, ich krieg gerade mit, dir geht's nicht gut, magst du mal vorbei? Ich finde, alleine, wenn wir mit dieser Verletzlichkeit anfangen, ehrlich, wertschätzend umzugehen und auch uns selber darin zeigen, hey, ich habe auch Momente, wo es mir nicht gut geht oder wo ich mich auch einsam fühle, bereit sein zu wirklicher Begegnung und nicht zu Masken. Das ist halt auch was, was unsere Gesellschaft ja viel macht, dieses, wir wollen höher, besser, schneller, weiter. Na, wir haben alle unsere Lieblingsmasken, weil wir wollen uns ja auch schützen. Wir brauchen auch ab und zu Masken, aber ich glaube, es braucht auch Momente, wo wir Masken fallen lassen können. Und ich glaube, die Orte zu schaffen, wo Masken auch mal fallen gelassen werden dürfen, ohne dass da Verletzung passiert, ich glaube, das wäre mein Wunsch.
Ja, und es gilt ja nicht nur für Menschen, die jetzt eine traumatische Erfahrung mit Bindung erlebt haben, sondern ich selber, auch wenn ich einigermaßen gut durchs Leben kam, diese Verletzlichkeit selber zu leben, das ist, glaube ich, der Schlüssel zu jeder gelingenden Beziehung. Und je öfter uns das gelingt und wir das anbieten und der andere spürt, da sitzt mir jemand ganz Authentisches gegenüber. Wohnzimmer ist nicht aufgeräumt, was weiß ich, oder nicht perfekt, nicht maskenhaft, nicht irgendwas darstellen wollen. Wenn das gelingt, diese Verletzlichkeit, und wenn das als Stärke erkannt wird und nicht als was, okay, jetzt für die nächsten 5 Minuten, aber dann wieder Tür zu, sondern wenn wir mit dieser Haltung durchs Leben gehen, ich bin ein verletzlicher Mensch und ich finde es aber was Wertvolles. Und das ist ein wichtiger Beitrag, ja.
Philipp, du hast nochmal einen anderen Tätigkeitsbereich.
Ja, genau, das wollte ich jetzt ergänzen dazu sagen. Ihr seid ausgebildet. Ich nicht, ich bin Bäcker, ja. Versuchen das ganz praktisch zu machen. Also wir haben diese Themen, junge Leute, wir haben Alkohol, Spielsucht, ja. Wir mussten auch schon da dann kampflos natürlich aufgeben, auch schon, haben wir auch schon Mitarbeiter verloren, wissen gar nicht, wo sie untergekommen sind, wo sie sind und sowas. Weil sie einfach, wir haben ihr alles geboten, was wir können, ja, überall zu Suchtberatung gefahren und so weiter. Aber wenn sie es von sich aus nicht wollen, dann geht's nicht, ja. Und aber war ein anderes Beispiel von einem jungen Mitarbeiter, der zu uns kam in der Lehre, dann zwischenzeitlich alles hinschmeißen wollte, der wirklich ein liebloses Elternhaus hat. Und ich am Anfang auch gekommen bin und gesagt, hey, du brauchst Jesus und sowas. Und es war dann auch nicht erstmal fürs Erste nicht ganz das Richtige, ja. Und den Durchbruch, der kam dann eigentlich, als ich irgendwann zu ihm gesagt habe, das war wirklich der Durchbruch, da weiß ich gar nicht, warum das aus mir rauskam. Ich habe zu ihm gesagt, egal was du tust, ich liebe dich immer mehr. Keine Ahnung, warum so, weil man mir über die Lippen kam. Der ist heute einer unserer besten Mitarbeiter. Gott sei Dank. Also Jesus hat ihn die kompletten Züchte genommen und sowas. Der hat einen absoluten Zugang, hat eine Wertschätzung bei uns. Und so versuchen wir das halt ganz, ganz praktisch dann zu machen, was wir können. Weil den Background, den haben wir ja nicht. Ja. Und das ist, wie vorhin schon erwähnt, das ist das permanente Gebet für die. Und dann natürlich auch aktiv werden, helfen, wo es geht. Wo sie wollen natürlich auch, klar. Wie weit es zulassen soll.
Finde ich klasse, weil das ist genau das, was es braucht. Also es braucht nicht immer Programme, es braucht nicht immer therapeutische Settings, sondern es braucht Menschen, die eben in der Einsamkeit, in der Bindungslosigkeit Bindung und Beziehung anbieten. Genau das. Und das sind oft kleine Schritte. Ich glaube nicht, dass es immer ganz große, bahnbrechende Wellenbewegungen sein müssen, sondern kleine Schritte. Sagen, hey, ich habe dich richtig gern. Finde ich toll.
Vielleicht noch eine Sache, die mir wichtig scheint. Wir alle haben recht volle Leben und ich glaube, wir tun gut daran, ein bisschen Platz in unserem Leben zu lassen. Ich weiß, das hört sich fast unmöglich an, also ein bisschen wie, nimm halt einfach ab oder so. Das geht nicht so leicht. Unser Leben ist voll, aber Jesus sagt, das größte Gebot ist, deinen Nächsten zu lieben, Gott zu lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Und er benutzt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und 2, 3 sind vorbeigelaufen, die hatten was im Kopf, die hatten einen Takt, die mussten wohin. Und einer hat sich unterbrechen lassen. Ne? Und unser Leben ist so voll, dass wir keine Zeit haben für Unterbrechung. Dass wenn situativ was sich bietet, zu viel läuft, wir zu viele Rollen haben, zu viel Verantwortung, zu viel im Inneren schon läuft. Beziehungen entstehen, wenn sie entstehen. Sie sind situativ. Wir können nicht der Freund von jedem sein auf dieser Welt. Wir können nicht die Einsamkeit Pandemie beantworten, aber wir können uns verfügbar machen. Und ich denke, in unserer heutigen Zeit ist es wichtig, ab und zu mal zu was Nein zu sagen, zurückzuschneiden, deswegen auch Sabbat üben und sowas, also Platz zu lassen, dass wir eben nicht jede Minute voll machen. Und wenn wir schon auf die Woche schauen und denken so, oh, wie soll ich das schaffen, dann wird Barmherzigkeit oder die Fähigkeit, sich anzubieten, keinen Raum zu haben. Und das ist vor allem auch für Leute, die mitten im Leben stehen, die Kinder haben, die Verantwortung tragen und so weiter, ist schwierig. Aber ich denke, das ist eine, Gott uns auch immer wieder herausfordert, dem Platz zu lassen und zu sagen, das ist Gottesdienst, da zu sein für die, die eben keinen Platz haben, sondern Gottesdienst bedeutet nicht nur in Veranstaltungen zu gehen oder eine treue Person zu sein, die alles mitmacht, sondern Platz zu lassen für das, was er schenken will und die Not, auf die wir treffen dürfen. So. Und ich denke, da seid ihr ein Vorbild, weil ihr gesagt habt, ihr gebt euch da rein und ich nehme an, euer Leben ist auch voll und noch voller, weil ihr in Gemeinschaft lebt. Aber ihr macht Platz dafür, ihr lasst euch das was kosten in eurer Ehe, in euren Karrieren und so weiter. Und das ist für mich Inspiration, wie ihr das macht.
Darf ich ein Bild beitragen? Ich habe es leider nicht in Natura dabei, aber in unserer Gemeinschaft haben wir ein Bild, wie unser Leben gelingen kann. Und zwar ist es wie so ein römischer Brunnen, der drei Schalen hat. Und die oberste Schale ist meine Gemeinschaft mit Gott. Da lasse ich mich füllen in der Stille. Und erst wenn die gefüllt ist, dann kann sie überfließen in die zweite Schale. Und das ist die Schale derer, die um mich rum sind, die Familie, bei euch die Gemeinschaft, bei uns auch die kleinen Hausgemeinschaften. Und es muss gepflegt werden, da knallt es nämlich am häufigsten. Da muss man lernen, wie man gewaltfrei kommuniziert und alles Mögliche und auch Spaß haben miteinander und Freude aneinander. Und wenn diese Schale gefüllt ist, dann kann es überfließen in die Gesellschaft. Und ich glaube, wir machen oft den Fehler, dass wir eine der Schalen vergessen. Wenn du sagst, mehr Platz machen, damit andere auch teilhaben können an uns. Es ist so wichtig, aber man muss aufpassen, dass diese drei Stufen oder Schalen irgendwie gewichtet sind, dass ich auch weiß, wo lasse ich mich denn fühlen. Ich kann nicht von der ersten in die dritte Schale springen zum Beispiel, dann fehlt mir das Korrektiv der Gemeinschaft. Ich kann auch nicht nur in der dritten Schale mich verausgaben für die Gesellschaft und jeden an meinen Tisch holen, wenn ich nicht ab und zu auftanke in der Stille oder mit Freunden, die mir ganz vertraut sind. Mir ist das ein sehr hilfreiches Bild.
Ja, das ist ein sehr gutes Bild. Und um den Schwenk zu bekommen von der Einsamkeit vielleicht zu dem, was uns eigentlich ausmacht, wo wir die Sehnsucht danach haben, dass die christliche Gemeinschaft ihr volles Potenzial entfaltet. Das ist ja, was uns verbindet auch. Und du hast es gerade, Manuel, auch schon angestoßen, Gerlind, du auch. Vielleicht, Gerlind, wenn wir dir kurz bleiben, auch das gemeinsame Leben, das ihr ja schon 68er hat, glaube ich, OJC gestartet, ja, schon lange, lange Zeit. Was kann christliche Gemeinschaft diesem Trend entgegensetzen?
Ich glaube, unser Oberstes, was wir anstreben, ist immer, dass wir uns einander zeigen, dass wir ehrlich sind. Wir haben zum Beispiel einmal in der Woche so kleine Gruppen, wir nennen das Austausch, wo wir nur erzählen, was ist gerade bei mir los. Das kann ein Thema sein, was ich gerade mit Gott erlebe. Das kann aber auch was sein, wo es irgendwie gerade schwierig ist in der Familie oder wo ich gesundheitliche Probleme habe. Die anderen sagen nichts dazu. Es ist keine Ratgeberstunde. Es ist auch nicht, wir beten nachher alle dafür, sondern wir tauschen aus. Wir legen in die Mitte, was wir haben. Und in der Mitte ist Jesus, symbolisiert durch eine Kerze. Und wir gehen aus dieser Stunde immer verwandelt raus. Wir gehen anders raus, als wir reingekommen sind. Das ist morgens, das ist nicht meine beste Zeit. Ich muss mich jedes Mal überwinden. Aber hinterher denke ich immer, boah, wir haben uns im Herzen berührt. Und es ist eigentlich die Grundlage all dessen, was wir sonst noch tun. Die Tischgemeinschaft ist für uns unglaublich wichtig, dass man bei uns auch mal für ein paar Wochen einfach mitleben kann und auftanken. Alles das, aber es basiert eigentlich auf dem, dass wir versuchen, so ehrlich und authentisch wie möglich voreinander zu sein.
Ja, ähnlich wie du es auch vorher gesagt hast, dieses Echtsein, Masken fallen lassen. Marlin?
Ich würde dich gerne noch fragen, wo siehst du gerade im Kontext von Arbeit die besondere Möglichkeit, das Christliche noch mehr scheinen zu lassen? Also was können andere Bäcker nicht, was du kannst?
Was können andere Unternehmen? Einige Unternehmen machen ja das, was wir auch machen, mehr als ein Arbeitgeber sein. Klar, gibt natürlich auch Grenzen, keine Frage. Wir müssen auch Kündigungen aussprechen, Abmahnungen aussprechen, Regeln gibt's. Das machen auch viele Unternehmer. Aber das, was bei uns den Unterschied wahrscheinlich ausmacht, ist Jesus und ist das Gebet, ist die Gemeinschaft. Wir fangen immer bei uns persönlich an. Das eigene Ich muss immer kleiner werden. Mir ist mein Bruder dann, mit dem ich das zusammen mache, dass wir Verwalter dessen sind, was wir hier bekommen von Gott. Das ist der Unterschied, weil die Hilfe, die wir dann unseren Mitarbeitern anbieten, die machen viele andere Unternehmer auch, aber das ist das Gebet. Einfach unser Leben ist Jesus-zentriert und das wollen wir natürlich nach außen tragen und Zeugnis geben, dort wo es geht. Ja, wir haben seit 2 Monaten einen neuen Koch angestellt, der kam vorgestern zu mir und hat gemeint, es ist wie nach Hause kommen, wenn man hierher kommt, was denn hier ist, wie toll wir das machen. Also ich liegt nicht an uns und dann kann ich Zeugnis geben. Ja. Wir von uns vermögen ja gar nichts.
Ich frage, weil ich glaube, die 2 Hauptorte, wo Leute ganz natürlich unterwegs sind, sind die Nachbarschaft und der Job. Ich glaube, da darf sich der christliche Glaube auch total entfalten. Ja? Und das sind häufig Leute, die eben nicht unsere Überzeugung teilen. Und gerade als Chef ist das natürlich super, wenn man so ein bisschen Psalm 23 Vibes hat. Ne? Guter Hirte sein und irgendwie ja, für die Leute beten, sie im Blick haben und so weiter.
Ja, ich finde schon bemerkenswert, Philipp. Also ihr seid ja auch, glaube ich, einer der wenigen Bäcker, die sonntags wirklich zu haben. Zumindest in Urbach in der Filiale.
Überall, aber das machen wir nicht aus Gesetz oder sowas. Also wir würden nie einen Kollegen verurteilen, der sonntags auf hat, erstreckt, ich jetzt in der Fußgängerzone oder sowas bin, dann muss ich das eigentlich machen. Ja. Aber für uns reicht es so. Schon mal das Motiv.
Ja, ja,
da ist ein Siehstfahrer, Marien, da muss ich jetzt ab und zu.
Ja, ja. Aber ich finde, ja, man sieht es offensichtlich, versteckt es nicht. Und das sehen die Leute und sie erleben es auch. Also das ist eine Wohlfühloase bei euch. Das kann man einfach so sagen. Ja. Aber vielleicht auch mal noch mal eine Frage in den Raum zu stellen. Auch mit einer bisschen provozieren vielleicht auch. Warum bleibt christliche Gemeinschaft unter ihrem Potenzial? Warum ist
das
so?
Das hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, durch die Schule, durch die wir mussten. Also das ist einfach so. Und das soll wirklich kein Fingerzeig sein. Ich fasse mit an die eigene Nase. Aber oftmals ist man in einer Gemeinschaft, Gemeinde, Hauskreis, was auch immer, so in der Bubble drin und so mit sich selber beschäftigt, damit man gar nicht oft spürt, wie wirklich nach außen. Und wenn jetzt einer von außen kommt, wie bekommt der Zugang? Da muss man immer seine eigene Komfortzone erstmal verlassen natürlich. Ja. Und das natürlich in der Gemeinschaft reflektieren, hey, wie wirken wir denn nach außen? Und das war dieses Negativbeispiel, das wir hatten, die Erfahrung, die wir machen mussten, dass wir dann so mit uns beschäftigt waren. Wir wollten Erkenntnis, wir wollten wachsen im Glauben und sowas. Was ja alles nicht schlecht ist, was ja alles wichtig ist, dazugehört und sowas. Aber haben dann quasi die Mitarbeiter um uns herum vergessen dadurch eigentlich. Nicht bewusst, ja, aber das ist entstanden.
Auf der 2. Ebene von ihrem Brunnen festgesteckt.
Absolut, genau.
Ich würde die Frage gar nicht unbedingt so stellen, Joshua, warum bleibt es unter ihrem Potenzial, sondern ich würde eher mich nach der Verheißung ausstrecken, weil solange wir hier auf dieser Erde leben, bleiben wir immer unter unserem Potenzial. Und das kann uns so lähmen, das kann uns so fertig machen. Aber was ist uns denn verheißen? Wenn wir Abendmahl feiern zum Beispiel, ja, dann sehen wir Jesus nicht, aber wir feiern seine Gegenwart. Und dieser Tisch, der reicht bis in die Ewigkeit rein. Was ist uns denn verheißen? Wo wachsen wir denn hin? Wo kommen wir denn an eines Tages? Und möglichst viele Leute auf dem Weg dorthin mitnehmen. Also klar, das muss man sagen, wir bleiben unter unserem Potenzial. Und das bringe ich auch immer wieder ins Abendmahl. Aber es darf uns nicht demotivieren, finde ich.
Ja, das ist eine gute Perspektive, ja, definitiv. Das kann einen natürlich schon frustrieren, natürlich auch.
Es soll uns herausfordern, besser zu werden, das auf jeden Fall.
Genau, ja. Ja, vielleicht dort dennoch ein bisschen zu bleiben, die Frage in den Raum gestellt, wo wäre mehr möglich? Um uns ein bisschen positiv herauszufordern, wo könnten wir dieses bisschen mehr potenzieren, diese 5% vielleicht mehr? Ich weiß es nicht, wie viel Prozent das sein müssten. Aber damit, ja, diese Frucht auch in unserer Gesellschaft mehr zum Vorschein kommen darf, könnte.
Also ich würde es vielleicht weg von den 5% oder ich glaube, mir geht es viel einfach um die Haltung und ich glaube, da packe ich mich zuerst an meine eigene Nase. Ich glaube, die Frage ist ja, wie gehe ich in die Gemeinschaftsräume? Bin ich bereit, eben da zu sein? Bin ich bereit, diese Räume auch mitzubauen? Bin ich bereit, zu dem Tisch einzuladen, Leute mitzunehmen? Lasse ich mich unterbrechen? Ich habe vorhin gedacht, ich habe so das Bild noch vor Augen von der Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte, wo am Ende irgendwie alle gegangen sind. Und sie hätte ja dann auch einfach gehen können, aber sie blieb noch und blieb bei Jesus. Und dann hat er ihr was zugesprochen. Und ich habe so gedacht, wie oft bleiben wir stehen? Wie oft bleiben wir stehen in der Begegnung erstmal mit Jesus, jeder für sich alleine, in unserer Scham, weil sie hat sich ja geschämt. Also das war ja keine Situation, wo sie sich mega gefreut hat, sondern sie wurde beschämt. Und ich frage mich manchmal, sind wir bereit, stehen zu bleiben in unserer Scham, in dem, wo wir gerade merken, das, wo wir vielleicht wissen, das sollte so sein. Als Christen haben wir schon viele Werte, die uns wichtig sind. Und ne, wir merken oft, da bin ich fehlbar und das habe ich nicht so hingekriegt. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir lernen, mit dem, wo wir versagt haben oder glauben, versagt zu haben, da wo für diese Dinge, für die wir uns schämen, dass wir lernen, da drin stehen zu bleiben, uns begegnen zu lassen, durch Jesus Augen sehen zu lassen und aber auch einander, einfach auch von Jesus Beispiel lernen, einander so anzuschauen mit so solchen liebevollen Augen. Und ich glaube, das macht Gemeinschaft anders, weil dann trauen wir uns, verletzlich und ehrlich zu sein, und dann erleben wir auch, wie uns die Güte und Gottes Blick verändern kann. Aber ich glaube, es braucht halt auch ein Stehenbleiben genau da drin.
Es gibt ja so ein Bibelvers, dass wir in den Werken wandeln, die der Herr vorbereitet hat. Ich weiß es ja nicht, was der Herr vorbereitet hat, aber ich kann morgens zu ihm sagen, Haltung und diese Bereitschaft und damit in den Tag zu gehen. Mhm. Und dann abends kurz reflektieren, und wo genau waren die Werke? Da kommt schon ein bisschen was zusammen.
Also mehr eine Haltungsfrage auch, so eine innere Überzeugung, wie gehe ich in die Gemeinschaftsräume rein? Wie sehe ich die Welt um mich herum?
Ich glaube, dass Haltung wirklich viel ausmacht.
Und Bereitschaft.
Was würdet ihr sagen? Wann entfaltet die christliche Gemeinschaft ihre volle Stärke?
Also ich finde, Gastfreundschaft ist ein ganz großer Schatz, den wir haben. Offene Türen. Ich habe von meinem Sohn erzählt, der im Ausland war. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich wohin komme und Leute sind offen, gastfreundlich. Das ist ein mega Angebot. Ich glaube, was wir unterschätzen, ist, dass Gastfreundschaft auch ein bisschen was kostet. Ab und zu kommt mal jemand, der die Freundschaft nicht annimmt oder anders interpretiert, als wir es gedacht haben. Das ist Teil der Gastfreundschaft. Von Gemeindevorstehern für die Wahl muss man, ein Kriterium ist, dass die gastfreundlich sind. Also die Gemeinde sollte von innen heraus geprägt sein, von diesem Gebenden. Ich habe in Heidelberg eine Gemeinde gegründet, da sind viele Leute gekommen und gegangen, junges Publikum. Irgendwann waren wir müde, so haben schon unseren 400 Leute zu Hause gehabt, so die 402. So, man hat dann das Gefühl, man wird benutzt wie eine App. So kurz mal installiert, dann wieder weggeworfen, so. Aber sich dann wieder reinzugeben und zu sagen, hey, ich mache das gerne, ich lasse mein Herz offen. Natürlich brauche ich auch Freunde und Gegenüber, ne? Also ich kann nicht nur geben, so, ich brauche auch irgendwie einen Hood und eine Nachbarschaft. Mhm. Manchmal heißt es, ich muss kleiner werden. Also ich muss zum Beispiel in meiner Nachbarschaft oder mit wenigen Leuten das wirklich pflegen. Dein Brunnenbild auch wieder, dass man was zu geben hat. Aber ich denke, wenn wir das weiter tun, das wirkt schon. Also ich würde denken, dieses Haus und die Gemeinschaft, die sich hier trifft, wenn die nicht hier wäre, dann wäre Schordendorf ein bisschen dunkler, als es vielleicht sowieso ist oder so, keine Ahnung. Wenn es Roots nicht geben würde, dann würden ein paar Leuten die Hoffnung fehlen. So. Also es ist schon da und dürfen uns nur ermutigen, was Bonhoeffer gesagt hat, Kirche ist immer dann in der Sternstunde, wenn sie für andere da ist. Ne? Also wenn sie bereit ist, offene Arme, offene Toren zu haben, ohne zu viel Agenda, dürfen wir uns auch daran erinnern, Jesus hat gar nicht so viel von sich aus gesagt. Der hat hauptsächlich Fragen gestellt. Ne? Also Jesus hat 2-mal Antworten gegeben und irgendwie 300-mal Fragen gestellt. Ne? Er wollte wissen, wie es den Leuten geht. Er wollte wissen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und so dürfen wir uns Leuten begegnen und müssen nicht immer alle gleich bekehren oder immer gleich irgendwie einen Hauskreis einladen oder so, sondern einfach mal da sein, was teilen und Gastfreundschaft, finde ich. Je mehr wir das machen, tun wir ja schon, aber auch Platz lassen dafür, deine Frage nach dem Potenzial. Wenn das Leben halt so voll ist schon, dann geht vielleicht auch nicht mehr, einfach weil unsere Prioritäten so sind, dass wir keinen Platz haben dafür.
Mhm. Ich finde Feiern, ja. Feiern finde ich noch
feiern,
wichtig.
Ja.
Tiefe Freude.
Freude, wie von innen kommt. Ja. Okay, abschließende Frage für jeden von euch nochmal. Dürft alle nochmal zu Wort kommen. Was hast du ganz persönlich durch Gemeinschaft gelernt? Und dann zum Schluss nochmal, was wünschst du dir für diese Generation oder für diese nächste Generation, die kommen wird?
Also ich habe gelernt, auf eine gewisse Weise, wer ich bin. Ein paar meiner Gaben entdeckt, dadurch, dass Leute mir Feedback gegeben haben oder Rückmeldung. Auch manches, was nicht meine Gaben sind, hat auch dazu gehört. Und ich wünsche mir, dass junge Menschen heutzutage oder die nächste Generation, dass eine Generation ist, wo Freundschaft viel vorkommt und organisch durchkommt.
Ich habe gelernt, wer ich sein soll, weil ich so viel Korrektur durch Gemeinschaft erlebt habe, Reflexion, so oft auch in meinem Leben schon eingeeckt bin, das dann in der Gemeinschaft korrigieren lassen durfte. Also deswegen ist mir Gemeinschaft so unheimlich wichtig, weil die es mir wirklich dann offen und klar sagt und ich spüre einfach, okay, so wirkst du, so bist du nach außen, schau da drauf, lass da drauf schauen und sowas und lass dich korrigieren und da will ich dich haben, Philipp, oder so will ich dich haben, oder so möchte ich, dass du dich entwickelst. Das hat mir Gemeinschaft unheimlich viel gebracht.
Ja, was habe ich gelernt? Dass es gut ist, sich zu öffnen, sich zu zeigen und dass gar nichts passiert, wenn die anderen merken, wie man wirklich ist. Und ich habe beides erlebt. Einerseits Korrektur, aber auch unglaublich Rückenwind, unglaubliche Synergieeffekte durch Gemeinschaft. Allein geht es oft viel schneller, aber mit mehreren kommt man so viel weiter und hat einen so viel längeren Atem. Und was ich der nächsten Generation wünsche oder dieser Welt wünsche, vor allem jungen Menschen wünsche, da will ich auch Bonhoeffer zitieren. Die letztlich verantwortliche Frage ist nicht, wie ich mich heroisch aus der Affäre ziehe, sondern wie eine nächste Generation weiterleben kann. Ich wünsche ihnen Leben, Heimat, Freundschaft, Richtung in Christus.
Genau, ich finde die Frage tatsächlich, was ich gelernt habe, gar nicht so einfach, weil ich merke, ich glaube, es ist so komplex und so viel. Ich glaube, es trifft am ehesten, was auch schon viel gesagt wurde, dieses, wer bin ich überhaupt? Ich glaube, das habe ich durch Gemeinschaft entdeckt, wer ich sein möchte, wer ich nicht sein möchte, was ich kann, was ich nicht kann. Und tatsächlich auch, dass Gemeinschaft einerseits total segensvoll und heilsam ist, weil ich entdecke, ah, da passiert nichts, da darf ich die sein, die ich bin, mit all meinen Ecken und Kanten. Genauso aber auch, wie Gemeinschaft verletzen kann, wenn sie halt mit meiner Verletzlichkeit vielleicht auch nicht gut umgeht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Ambivalenz oder Ambiguität, die da drin enthalten ist. Und ich glaube, aus dem Grund wünsche ich mir so sehr, dass wir Begegnungsräume schaffen können, in denen auch die Generation, die nach uns kommt, entdecken dürfen, wer sind sie, was können sie, welches Potenzial haben sie, dass Kompetenzerweiterungsräume entstehen und dass die Leute ihre Würde und ihren Wert einfach sehen können. Ich glaube, das würde ich mir wünschen. Und ja, dass wirklich Lebendigkeit und tiefe Begegnung einfach stattfinden kann.
Ich würde gerne noch hinweisen, wir geben mehrere Magazine raus. Eins heißt Hoffene, das andere Salzkorn. Ja. Und das letzte, das wir rausgebracht haben, geht tatsächlich um Einsamkeit. Die sind alle immer kostenfrei abzugeben. Man kann das auch bestellen. Das kommt 2 bis 4 Mal im Jahr raus. Mhm. Wir sind sehr interessiert daran, dass es unters Volk kommt, dass ihr es weitergebt.
Da muss ich den Werbeblock ja gar nicht mehr hinzufügen. Abonniert also gerne eines unserer Magazine und unsere Podcasts. Alle Infos zu unseren Veröffentlichungen findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin.